Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karrieretalk. Wir sind Helena
und Ellen
und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs.
Diese Episode wird gesponsert von Joblets.de, der Plattform für deinen nächsten Karriereschritt. Entdecke spannende Jobangebote und mach den nächsten Schritt in deine berufliche Zukunft mit Joblets.
Hallo zurück. Ich hoffe, die technischen Probleme von letzter Woche nimmt ihr uns nicht so übel. Diese Woche wird's besser, wir versprechen's. Ich habe heute mal wieder einen Gast mitgebracht, Ellen. Ich kenne ihn nicht, du kennst ihn nicht. Also es ist wirklich vorher kein Vorgespräch gewesen. Es ist mal wirklich ins eiskalte Wasser geworfen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ich überreiche das virtuelle Mikro an Markus. Wer bist du und was für ein Beruf? Wer bist du und welchen Beruf bringst du uns mit?
Also ich bin Markus. Ursprünglich komme ich aus Österreich, bin auch dort geboren, aufgewachsen über Jahre, bin dann beruflich nach Polen gekommen, habe über, ich glaube, fast 7 Jahre in Polen, in Poznan gewohnt und bin aktuell lebe ich in Deutschland. Beruflich für mich ist immer alles, was produktionsnah ist oder produktionsrelevant ist, interessant. Ich habe Werkzeugbautechniker gelernt bei MAN, bin dann eben auch über Beruf, nach Polen gekommen. Dort durfte ich ein Produktionswerk aufbauen für einen Automotive-Zulieferer, bin dann eben auch privat in Polen geblieben, bin in diesem Projekt zu meinem Beruf gekommen. Und zwar, wir hatten dann in Betriebnahme auch einen Interim-Werkleiter und der hat zu mir gesagt, Markus, machst einen coolen Job, mach das doch einfach auch. Und das ist jetzt mittlerweile einige Jahre her, das war 2016. Mein Job ist Interim-Manager, sprich zeitlich befristete Projekte in Unternehmen. Mein Schwerpunkt ist Shopfloor-Management, Produktionsmanagement in Produktionsbetrieben. Für mich ist einfach, das war und ist meine Leidenschaft, Produktion, aber branchenunabhängig von Automotive-Zulieferer über Maschinen- und Anlagenbau, über Kleinteilefertigung bis große Bauteile, über Losgröße 1 bis Serienfertigung, aber halt immer produktionsgetrieben. Weil für mich ist einfach, am Ende steht ein Kunde und der will sein Produkt. Zeitlich richtig, in der richtigen Qualität und natürlich Kosten, der Preis muss passen. Ob das jetzt dann Automotive-Kunde ist oder Pharma oder Maschinenbau, ist für mich immer zweitrangig, weil der Kunde will sein Produkt. Und Produktionsbetriebe sind natürlich unterschiedlich. Wie gesagt, einfach in der Diversität, was Produktion abgibt, finde ich einfach so super spannend. Es gibt Bauteile, die sind fingernagelgroß und es gibt Bauteile, mein größtes Bauteil, was ich gefertigt habe, war 50 Tonnen schwer, 12 Meter lang zum Beispiel.
Was war das?
Ein Bauteil für den aktuell größten Plasmafusionsreaktor. Das Projekt heißt ITER, I-T-E-R. Wird in Frankreich gebaut, in Katarage. Ich glaube, es sind über 30 Nationen dabei. Von der Zeitschiene her einfach super spannend. Was ich da in meinem Kopf behalten habe, ist, unter Boris Jelzin wurde das gestartet. So allein von der Zeitschiene. Und in Betriebnahme oder die erste Mal Plasmaerzeugung, glaube ich, sollte jetzt 2028 sein. Und dann so ungefähr irgendwo 2030 das erste Mal dann auch Energie ausbringen.
Okay, ein sehr langes Projekt auf jeden Fall.
Super spannend, ja. Oder eben auch Raumfahrt. Ich habe es immer Tankdeckel genannt. Es war ein Bauteil für einen der Tanks für die Ariane-Rakete.
Krass.
Wow.
Wow. Okay, und was ist das so für ein Gefühl, dass man was entwickelt hat, was dann einfach da oben war?
Es ist einfach hammergenial. Es war relativ simpel vom Produkt her, kann man irgendwie sagen. Es waren zwei Aluminium-Halbschalen aneinander geschweißt, weil es Aluminium in dieser Größe nicht gab am Markt. Das, glaube ich, hatte insgesamt dann 6 Meter Durchmesser und das musste natürlich auch mit dem LKW danach transportiert werden. Und auch einfach, was da einfach super krass ist, das, wie gesagt, das Produkt Irgendwie relativ simpel, einfach zwei Metallplatten aneinander schweißen. Aber die Qualitätsanforderungen sind da einfach gigantisch. Ich hatte in der Produktion, wo ich eben da war, einen Lohnschweißer, den einzigen in Europa zertifizierten WIG-Schweißer, der dann die Schweißnähte auch reparieren durfte an den Stellen. Davor gab es noch einen zweiten, einen Schweizer, aber der ist dann schon in Rente gegangen. Und somit hatte ich dann den letzten verbliebenen, oder nicht in Europa, sondern im Dachraum. So war es richtig. Zertifizierung 120.000 Euro.
Für einen Auftrag?
Ja.
Also Leute, das ist lukrativ. Macht das vielleicht. Es gibt ja nur noch einen in der Dachregion.
Ja.
Also heute plaudern wir auf jeden Fall richtig aus dem Nähkästchen, wenn es um Produktionen geht. Aber wenn wir erstmal zurück zu deinem Beruf an sich gehen. Also du hast gesagt, seit 2016 bist du dann in dieses Interim-Management reingekommen. Und du hast auch schon ein bisschen gesagt, dass du das einfach an sich unfassbar spannend findest, bei der Produktion dabei zu sein, bei diesen einzelnen Teilen. Man merkt ja auch, wie du darüber sprichst, dass dich das einfach super fasziniert. Aber das ist jetzt meine Frage, wie kommt man denn sonst, weil die Frage hast du ein bisschen vorweggenommen schon, da rein? Also hast du einen bestimmten Abschluss in dem Bereich gemacht oder muss man sich da irgendwie speziell qualifizieren? Und was motiviert dich dann insbesondere noch, diesem Beruf nachzugehen, außer dass es spannend ist?
Ich glaube, es ist nicht unbedingt die Qualifikation. Es gibt zwar mittlerweile auch Kurse oder auch von der, wie heißt die, EBS ist das, die ist eine Universität, die macht auch Studienlehrgänge für Interimmanagement. Allerdings viel mehr ist einfach die Auszeichnung dafür, dass man einfach nicht mit Status quo sich zufrieden gibt, sondern Unternehmen weiterentwickeln will. Und da war einfach für mich, ich habe immer versucht, auch auf extreme Art einfach das Ziel zu verfolgen und einen Schritt schneller oder weiter gehen wie andere. Allein zum Beispiel so dieses Projekt in Polen, wie ich machen durfte, den Betriebsstätte bauen. Wir waren drei Anwärter und die anderen zwei haben mal gesagt, muss ich wirklich, ich kann kein Englisch und so. Ich habe für mich gesagt, okay, mehr wie scheitern kann ich nicht. Und da auch einfach Methodenlehre ist dann natürlich auch irgendwie wichtig, Erfahrungen, gewisse Methoden auch können und die auch anwenden können. Aber ansonsten, Interimmanagement ist sehr breit gestreut. Also es gibt, klassisch kennt man Interimmanagement von Restrukturierung, Insolvenzen oder so. Allerdings hat sich da die letzten Jahrzehnte das sehr stark gewandelt, einfach auch mit dem demografischen Wandel her, dass Stellen oft nicht zu schnell besetzt werden können, dass da Vakanzüberbrückungen durch Interimmanager geschaffen werden. Interimmanagement ist auch, wird oft gleichgesetzt oder ähnlich mit Beratung. Nur gibt es einen ganz krassen Unterschied zwischen Beratung und Interimmanagement. Beratung macht Vorschläge, entwickelt Konzepte. Und dann ist im Prinzip so der Cut, wo das Unternehmen das selbst machen muss. Und ein Interimmanager geht halt diesen Schritt weiter und ist oft auch in der operativen Rolle. So wie aktuell mache ich die Betriebsleitung bei einem Unternehmen und muss diese Konzepte für mich selbst auch umsetzen. Also nicht nur die Entwicklung der Strategien, sondern auch Anwendung genau diese Strategien und eben auch Anwenden der eigenen Erfahrung in der Umsetzung davon. Mit den Menschen, ohne und mit den Konsequenzen, ob jetzt die Leute mitziehen oder nicht. Also es ist dann wirklich der nächste Schritt fürs Operative in Unternehmen. Und mittlerweile, wie gesagt, Interimmanagement ist nicht mehr rein Restrukturierung oder eben auch Insolvenzen, sondern von Produktion über Finance, über Querbeet.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du hast gerade gesagt, du hast jetzt die aktuelle Rolle, also sprich, du bist quasi extern angestellt und wirst dann in verschiedene Unternehmen einfach reingesetzt und du hast dann erstmal so keine Ahnung, was die so wirklich machen und wirst da reingebrieft und dann musst du es managen.
Richtig, das ist so auch einfach was dazukommt, was man, glaube ich, auch als Interimmanager haben muss, ist eine permanente Veränderungsbereitschaft. Ich bin in dem Fall selbstständig, habe da auch mein eigenes Unternehmen und über Kontakte komme ich zu so Interimprojekten. Die sind so klassisch zwischen 6 und 12 Monaten, auch mal 18 Monate, aber eben dann wirklich auch zeitlich befristet. Und aktuell habe ich ein Projekt, Es ist gestartet über eher von der Beratungsseite, integrieren von Shopfloor-Management, wieder verbessern. Früher hat das der Geschäftsführer auch selbst getrieben, aber einfach das Unternehmen ist mittlerweile gewachsen, dass er selbst zu wenig Zeit dafür hat. Und somit, und deswegen ist es auch die letzten Jahre dann etwas vom Niveau zurückgefallen, weiß der Geschäftsführer auch und dessen war er sich auch bewusst. Und das war der Projektansatz. Wieder Lean-Management-Methoden, Shopfloor-Management im Standort einzuführen. Zwischenzeitlich ist dann der aktuelle Betriebsleiter erkrankt und es hat einfach auch ganz gut funktioniert und somit bin ich halt einfach flexibel in diese Rolle rüber gewechselt.
Wie das Leben halt manchmal so spielt, ne?
Richtig.
Dem einen Leid, des anderen das Positive.
Ja, und daher auch diese Veränderungsbereitschaft, diese ständig was Neues machen zu wollen, zeichnet auch Interim-Management aus.
So ein klassisches Chamäleon quasi sein, sich an jeden anpassen.
Ja.
Crazy. Wäre das was für dich, Ellen? Könntest du das?
Nee, tatsächlich nicht. Das wäre auch wieder zu viele verschiedene Menschen, mit denen man dann zu tun haben muss und dann immer wieder für einen neuen Zeitraum sich auf die, man muss sich auch dann an die Kollegen anpassen, an das Team, was man dann wieder hat. Das ist ja, jeder ist unterschiedlich, jedes Team ist anders, jede Firma. Für mich wäre es, glaube ich, zu anstrengend. Aber so an sich finde ich es halt super spannend. Und also ich habe davon noch nie vorher gehört, deshalb ist es gerade ziemlich viel Information für mich zum Verarbeiten.
Ja, es ist definitiv eben wirklich nicht für jeden auch gemacht. Meine klassische Arbeitswoche ist, ich stehe am Montag um 4 auf, dass ich so ungefähr um 4:30, 4:45 losfahre, dass ich um 9 im Projekt bin, gehe abends dann zwischen, naja, wenn es sehr früh wird, 18 Uhr raus, aber klassisch eher so um 19 Uhr oder 20 Uhr. Und am nächsten Tag um 7:30 beginnt der Tag wieder. Und das halt von Montag bis Freitag. Und Freitag schaue ich, dass ich früher rauskomme, so um 15 Uhr ungefähr.
Aber dann bist du, ich bin
von Montags bis Freitags unterwegs.
Ich bin so ein bisschen verwirrt. Also stehst du jeden Tag um 4 Uhr auf?
Nein, nur so. Montags. Montags ist Anreisetag, Freitag ist Rückreisetag.
Oh, ich dachte jetzt schon so.
Ey. Ich dachte, jeden Tag fährt er 4 Stunden.
Ja, so auf entspannt.
Also Interim-Manager leben im Hotel oder Ferienwohnungen oder so.
Boah, ich dachte jetzt schon, also wir hatten ja den 5 AM Club schon, aber den 4 AM, das wäre ja krass.
Nee, dieser 5 AM Club, sorry, ist absolut nicht meines. Also ich bin einfach ein Langschläfer, aber wenn es halt einfach für die Arbeit sein muss, dann muss es halt sein.
Da stellen sich doch bestimmt auch tagtäglich dann die ein oder andere Herausforderung. Du hast ja schon gesagt, da gab es dann mal, sollte ein Aluminiumteil hergestellt werden, das war dann aber nicht so lang, dann hat man zwei aneinander geklebt. Welche Herausforderungen siehst du so tagtäglich bei deiner Arbeit? Was ist so typisch und wie gehst du dann damit um? Wie behandelst du das?
Ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist immer wieder, dass man die Menschen davon überzeugt, dass die Methoden, ob es jetzt Lean Management, Shopfloor Management, dass die funktionieren. Aber die eben auch funktionieren mit Hartnäckigkeit und Nachhaltigkeit. Sprich Nachhaltigkeit in dem Fall nicht, dass man es einmal gemacht hat und dann lässt man es von selbst laufen, sondern einfach immer wieder nachhakt, immer wieder schaut, dass es funktioniert und auch nachsteuert. Weil das Rad erfinde ich nicht neu. Und viele Unternehmen haben schon ähnliche Ansätze probiert, sind aber dann meistens eben in der Nachhaltigkeit gescheitert. Und da dieses Überzeugen ist so diese große tägliche Herausforderung. Wir machen es, wir probieren es und wir gehen weiter. Und ja, auch wenn es heute nicht einfach ist, wir probieren es morgen wieder. Und weiter und weiter.
Boah, wie oft hörst du den Satz, hä, das haben wir schon immer so gemacht und es funktioniert doch.
Täglich fast.
Ich kann mir so richtig vorstellen, wie so eine, ich weiß nicht, Angelika aus der Buchhaltung, so einfach so sagt, so nee, so 2 Jahre vor der Rente, gar keinen Bock drauf. Wie reagierst du mit solchen Menschen?
Du kannst natürlich klassisch nie immer jeden mitnehmen. Aber grundsätzlich ist, ich glaube, das merkt man auch hier so im Gespräch, ich bin offener, sehr positiver Mensch und das ist einfach auch das, wo ich die Menschen damit überzeugen kann und auch mitnehmen kann. Und so die Letzten, die sich halt gar nicht bewegen wollen, ist teilweise natürlich auch etwas Druck notwendig. Druck ist immer nicht gut, aber du kannst halt nicht immer jeden ganz in seiner Komfortzone lassen. Weil da ich auch sage, schütze ich jetzt einen Menschen im Unternehmen oder schütze ich alle Menschen im Unternehmen vor diesem einen? Das bedeutet jetzt nicht, dass man Menschen kündigen will oder so. Aber es ist halt einfach, wenn es gibt oft so, gibt natürlich auch mal schwarze Schafe, wo sich dann die Frage stellt, akzeptiert man es wirklich immer, dass einer tun und lassen kann, was er will und somit auch das, die ganze Kultur im Unternehmen nach unten zieht? Oder gibt man dieser Person einfach auch Leitplanken, an die sie sich halten muss, mit gegebenenfalls auch Konsequenzen, die auch für alle anderen natürlich da sind? Weil es ist natürlich jeden anderen unfair gegenüber, wenn eine Person tun und lassen darf, was sie will, aber die anderen nicht.
Da erlaubst du es ein und dann wollen es alle anderen auch haben, deswegen so straight bleiben. Ja.
Und wir sind halt einfach immer in einem internationalen Umfeld heutzutage.
Ja, Regeln befolgen. Das machen ja nicht so gerne viele. Aber sind das dann so typisch, also wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Regeln sind, sind das so typische Maßnahmen, die du so ergreifst, damit es halt wirklich effektiver ist?
Wie stellst du gerade vor, jetzt von Maßnahmen oder Regeln?
Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Projekt machst, da neu reinkommst, musst du dich ja erstmal strukturieren und hast du da dann so typische Sachen oder so typische Maßnahmen, die du immer abarbeitest, wo du sagst, okay, wir haben jetzt die Regel, ihr kommt immer alle 2 Tage ins Büro. Das ist sowas zum Beispiel, um das halt besser zu managen.
Genau, ja. Also. Kann auch wirklich sowas sein, dass man jetzt sagt, was ist mit Homeoffice? Wobei im Produktionsumfeld ist das Thema Homeoffice natürlich immer noch schwieriger, weil soll ich es umsetzen, wenn ich jemanden an einer Produktionsanlage benötige? Und wir halt heute noch nicht so weit sind, dass auch da alles remote funktioniert. Aber ja, vom Ansatz her kann es schon dahin gehen. Ich mache zum Beispiel täglich in der Früh so mein Morgen-Meeting mit allen Beteiligten aus allen Bereichen. Und da zum Beispiel ist halt eine sehr große Rolle und einfach Priorität für mich Pünktlichkeit. Wenn es bedeutet, der Termin ist um 8 Uhr angesetzt, dann starten wir auch um 8 Uhr. Und nicht so, wie es dann welche gibt, ja, ich komme 1 Minute nach 8 oder 2 Minuten nach 8. Also Regeln, die auch einhaltbar sind, auch für jeden. Sei pünktlich, sei vorbereitet auf deine Themen. Auch da muss man halt sagen, ist im Shopfloor-Management der Vorteil, sei vorbereitet, bedeutet in dem Fall, es kommen täglich die gleichen Fragen. Sind die Mitarbeiter da? Wie ist der Stand zu den Projekten? Also es kommt nicht wirklich was Unvorhergesehenes, sondern ein Status zu dem eigenen täglichen Doing. Oder auch eine wichtige Regel ist immer wieder, und da sind wir einfach wirklich in Disziplin und was heute oft auch vom auch Respekt verloren gegangen ist, einer spricht in einem Termin und nicht dieses Seitengequatsche. Weil meistens genau von denen kommt dann die Frage, was war gerade?
Ich fühle mich irgendwie gerade so ein bisschen ertappt, ey.
Ja, aber ich hasse Unpünktlichkeit, also ich verstehe das. Ich bin meistens immer überpünktlich, dann warte ich lieber auf die anderen. Aber wenn jemand 1 Minute zu spät kommt, das nervt mich schon.
Richtig deutsch bist du.
Ich kann sowas nicht verstehen. In der Hinsicht, ja, das ist das Einzige, was an mir deutsch ist. Aber bei deinem Job geht es dann auch darum, es gibt ja auch in Produktionsstätten gewisse Sicherheitsstandards. Musst du da auch darauf achten, dass die eingehalten werden? Gehört das auch zu deinem Aufgabeneinfeld? Und wie gewährleistest du das?
Also Einhaltung der klassischen Sicherheitsvorschriften. Das erste ist einfach Tragen und Verwenden der PSA, persönliche Schutzausrüstung. Tragen alle Mitarbeiter Arbeitssicherheitsschuhe, wert die Arbeitskleidung, die was Notwendiges getragen. Auch da immer wieder darauf hinweisen, wenn man mit einem Winkelschleifer arbeitet, ist halt einfach eine Schutzbrille zu tragen. Wenn man, ich sage jetzt mal, bei einer Bohrmaschine steht, ist eine Schutzbrille zu tragen, es dürfen keine Handschuhe getragen werden und so weiter und so fort. Also für den Prozess notwendige Arbeitsschritte. Und da auch der Schmerz in der Wunde zu sein, um es immer wieder wiederholen.
Aber hat schon mal jemand es nicht eingehalten, ist was Schlimmes passiert?
Nein, zum Glück nicht. Also
noch nicht, okay.
Zum Glück hatte ich oder war ich noch nie dabei einem schweren Arbeitsunfall dabei.
Und bei einem leichten? Was ist da passiert?
Was es mal gibt, sind halt so Schnittwunden. Das war in einem anderen Projekt, wo sehr viel mit so einem Cuttermesser gearbeitet wurde. Und auch da einfach dieses permanente darauf hinweisen, Sicherheitscuttermesser zu verwenden, wo die Klinge eingezogen wird, weil die Mitarbeiter es dann lieber gehabt haben, so die klassischen, was man kennt. Und dann aber, ja, faul, ich brauche die Klinge nicht einziehen, stecken es in die Hosentasche und dann greifen es rein und schneiden sich selbst.
Klassiker.
Für die schon. Also ich würde es auch nicht wollen, es tut halt einfach auch weh.
Total, aber passiert es dann den Menschen öfters? Also ein und derselbe, bei dem passiert es dann gefühlt immer oder sind es immer unterschiedliche?
Nee, es sind schon unterschiedliche. Es war auch in dem Fall eine Produktion für Reisemobile, Wohnwagen, Wohnmobile. Also wir hatten, der Standort hatte ungefähr 900 Mitarbeiter. Und das waren, ich sage jetzt, ich glaube 800 in der Produktion. Also da hast du natürlich schon entsprechendes Potenzial, dass es unterschiedlich erwischt.
Das stimmt. Aber du hast uns jetzt schon vorhin erzählt, dass du also diese Klappen für die Raumfahrt gemacht hast, jetzt Wohnmobile. Was war so das, wo du selbst sagst, das war das coolste Projekt, an dem du mitgearbeitet hast, wo du einen Prozess optimiert hast? Was war das?
Das würde ich tatsächlich sagen, diese Lohnschweißer in Zentraleuropa oder eigentlich in der Nähe von Magdeburg in Deutschland für ein Schweißverfahren, was auch sehr selten ist. Wie heißt es? Nicht Laser, muss ich selbst kurz googeln. Mir fällt jetzt Schweißverfahren nicht ein.
Und da war es ja nicht das coolste Projekt, wenn es dir nicht einfällt.
Nee, doch, das Projekt war sehr cool. Es war ein Standort für Lohnschweißen und Elektronenstrahlschweißen, genau. Das ist sehr selten und kennt man auch nicht wirklich oft. Ist einfach nicht so dieses klassische Schweißverfahren, aber hat einfach sehr viele Vorteile für die Industrie, auch wenig Verzug, direkte Einbringung von der Energie und so weiter. Und da waren einfach die Optimierung der internen Abläufe von Planung, auch um Liefertermintreue einzuhalten, auch Qualitätssteigerung und somit natürlich auch Effizienz und Kosten zu senken. Und warum das Coolste? Weil ich war da nicht allein als Interimmanager, wir wirklich den Standort fast um 180 Grad gedreht haben und die Produkte waren einfach genial. Es war zum Beispiel diese Tankdeckel für Raumfahrt, es waren Teile für Automotive-Zulieferer, es waren für deutsche Maschinenbauer Bauteile, die nur wir auch gemacht haben, weil einfach diese Anforderungen da so waren. Und was einfach genial war, du bist mit Kunden, Besuchern, Bewerbern in die Produktionshalle gegangen und hast halt gesagt, vor ihnen steht die zweitgrößte Anlage für Elektronenstrahlschweißen weltweit in der Ziviltechnik und bist dann in die Halle gegangen, ums Eck rum, und da steht die größte Anlage weltweit in der Ziviltechnik.
So ein richtiger Baba-Move, ey.
Es war Hammer.
Es war einfach so Platz 1 und 2 direkt gesichert.
Ja. Das ist crazy. Und da waren halt wirklich Bauteile 12 Meter lang, 4 Meter hoch, 2,5 Meter breit. Und du konntest da einfach von ITER schweißen bis hin, es waren dann teilweise Projekte, das wurde offiziell nicht so richtig gesagt, für was es war. Aber eben die Vermutung war, es war ein amerikanischer Kunde, dass das so U-Boot-Bauteile waren. Oder wir hatten auch ein Versuchsprojekt für Luftfahrt, für neuartige Schaufelräder, für Turbinen, also für die Triebwerke von Flugzeugen, um die hohl zu machen, also einfach leichter, effizienter und auch stabiler.
Also gefühlt alles habt ihr da dann gemacht und teilweise wusstet ihr gar nicht wofür.
Ja. Medizintechnik, auch Prothesen.
Ich stelle mir das immer so ein bisschen so verrückt vor. Du gehst dann in so eine Halle rein, da liegt da auf einmal so eine Prothese, da hinten eine Turbine. So. Wie kannst du da so den Überblick behalten von den Projekten? Ist es immer nacheinander oder ist es gleichzeitig?
In dem Fall waren die auch gleichzeitig. Wie behalte ich einen Überblick? Indem ich mein Shopfloor-Management einfach konsequent betreibe und da auch ein Planungsboard und einfach und eine Planung mache, welches Bauteil oder welches Projekt wird gerade auf welcher Produktionsanlage gemacht und auch geplant für die nächsten 2 Tage in einer kurzfristigen Planung und auch über die nächsten Wochen, Monate über einer mittelfristigen Planung. Auch das Gleiche ist Transparenz für jeden Mitarbeiter, dass er weiß, was wird wo produziert und was ist als Plan für als Nächstes, hilft auch mir.
Ich versuche gerade im Kopf diesen harten Cut jetzt einzuleiten, aber es geht leider nicht für mich, weil was unsere Zuhörer natürlich auch immer interessiert. Du hast ja gesagt, du bist selbstständig damit, du wirst dann immer extern angefragt. Was im Endeffekt verdienst du da im Monat oder im Jahr? Du musst jetzt keine konkreten Zahlen sagen, aber in was für eine Range kann man sich das vorstellen, was man damit für einen Lebensunterhalt dann erwirtschaftet am Ende des Tages?
Werbung! Sag mal, Ellen, hattest du auch in der 7. oder 8. Klasse so eine Art Berufswahltest?
Ehrlich gesagt, noch nie davon gehört.
Wusstest du, dass bei unseren heutigen Sponsor Joblitz findest du nicht nur über 13.000 Jobangebote, sondern auch einen Quereinsteigertest? Hier kannst du zwischen 2 Testvarianten auswählen. Einmal der ausführlichen Variante mit 50 Fragen, die ca. 10 Minuten dauert. Und dann den Schnelltest mit ungefähr 25 Fragen, wofür du ca. 5 Minuten brauchst. Am Ende des Testes bietet dir Joblitz sogar noch konkrete Jobangebote an, die auf dein Ergebnis passen. Alle möglichen Informationen zu den Quereinsteigertests findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
Klassisch sagt man ungefähr das Doppelte von einer Festanstellung für die jeweilige Rolle. Warum das Doppelte, muss man halt jetzt, klingt im ersten Schritt viel, muss man aber auch betrachten, vom doppelten Bruttolohn bezahlt ja auch ein Unternehmen immer noch Sozialversicherung und Abgaben. Also auch die werden ja natürlich da direkt bezahlt. Auch was dazu kommt, ist Urlaub, Krankenstand und so weiter wird halt einfach nicht bezahlt, denn ich werde auf Tagesbasis bezahlt. Jeden Tag Einsatz, Projekteinsatz wird bezahlt, aber wenn ich nicht da bin, gibt es halt einfach auch kein Geld. Also klassisch selbstständig. Und somit ist da über die Flexibilität dieses Doppelte vom gerechneten Bruttolohn. Auch für Unternehmen teilweise rechnet es sich, weil einfach die Ausfallquoten viel kürzer sind. Eine Festanstellung zu besetzen, ihr kennt sie ja auch, dauert Monate.
Im besten Fall.
Und Interimmanagement wirbt da und auch die Interimmanagement-Provider, also die Headhunter für Interimmanagement, werben immer mit absoluter Geschwindigkeit. Also es gibt Provider, die sagen, sie stellen innerhalb von 24 Stunden Kandidaten vor. Und so wie mein schnellster Interim-Management-Einsatz war, Mittwoch Anruf, Freitag Videocall mit dem Kunden, Montag Vertrag, Dienstag vor Ort in der Slowakei.
Also du arbeitest gefühlt weltweit, europaweit, oder? Europaweit oder
ja,
gehst du auch über den größten
europaweit.
Teich?
Europaweit. Für mich ist Europa, weil ich sage einfach, unter der Woche ist es mir egal, Wochenende will ich zu Hause sein.
Okay. Ja, aber krass, die rufen dich einfach an oder bist du auch in so einer Kartei von einem... Wie hast du
ich
dir so einen Namen gemacht?
Über gut geleistete Projekte.
Ist einfach gut.
Ja, ich stelle mir halt immer dann so die Frage, wie kommst du so an deine Kunden? Klar, das ist dann wahrscheinlich Empfehlungsmanagement eher bei euch, oder?
Jein, ja. Es gibt 2 Vertriebswege. Das eine ist Direktvertrieb, dass man eben wirklich auch mit Kunden spricht oder beziehungsweise mit Unternehmen spricht und dort auch vernetzt ist. Oder eben über Interim-Management-Provider. Warum hat sich der Name etabliert, kann ich gar nicht sagen. Aber es ist das Pendant zum Headhunter, die sich darauf spezialisiert haben für Interim-Management. Und für mich ist es, ich habe eine einfache Philosophie. Ich arbeite ausschließlich über Provider und lasse denen ihren Teil vom Kuchen für die Vermittlung. Dafür bekomme ich Projekte, wenn ich sie suche. Und ich für mich bin in der glücklichen Lage, seit 2016, wo ich mit Interimmanagement begonnen habe, ich hatte noch nie eine Durststrecke. Wenn ich Projekte gesucht habe, habe ich Projekte bekommen. Und momentan oder mittlerweile eher bin ich in der glücklichen Lage, dass ich öfter mal von Providern auch höre, du bist eh nie verfügbar, mit dir kann man eh kein Projekt machen. Schlecht für euch, gut für mich.
Das hätte sehr gefragt.
Und daher gibt es wirklich so diese zwei Vertriebswege hauptsächlich. Und viele, die es probieren irgendwie so dazwischen, ist natürlich dann schwierig, wenn es auf der einen Seite heißt, in den Interim-Management-Providern versuchen, etwas vom Kuchen wegzunehmen und dann, wenn man aber nichts findet, auf die angewiesen zu sein. Deswegen trenne ich das ganz klassisch. Die haben ihre Berechtigung, dafür rufen sie auch mich an, wenn sie ein Projekt haben, wo auch ich dafür passe.
Ja, so, aber ich finde das toll, weil als Selbstständiger will man ja irgendwann mal dahin, dass man sich ja auch so gut wie aussuchen kann, mit wem man zusammenarbeitet. Und dann kommen ja die Jobs sozusagen im Überfluss schon an dich ran. Das ist ja natürlich sehr gut. Das schmeckt. Aber gibt es auch Dinge an deinem Beruf, die du gar nicht magst?
Nö, würde ich jetzt sagen, für mich.
Das nö. Dachte ich mir fast schon.
Weil es macht mir einfach wirklich Spaß und deswegen mache ich es auch.
Krass, ey. Ich glaube, du der Erste.
Natürlich ist Montag aufstehen nicht das Schönste. Ja, aber es gehört halt dazu. Die Frage ist doch, was mag man an einem Job und was mag man nicht daran? Natürlich gibt es immer wieder Momente oder Tage, wo man sagt, man hat halt weniger Bock. Aber ich finde halt, in keinem Beruf gibt es einfach nur Sonnenschein. Es gibt halt einfach auch mal schlechtere Tage, so wie immer im Leben. Und da muss man halt einfach durch.
Total. Also du bist ja selbstständig und hast immer verschiedene Projekte. Wie lang läuft immer so ungefähr so ein Projekt? 6 bis 12 Monate?
Ja, genau.
Okay, und danach machst du das dann, also ganz klar, ich würde das so machen, nach einem Projekt würde ich da erstmal so einen Monat oder so abhauen. Irgendwo hin nach Spanien oder Portugal, irgendwo dann die Welt bereisen und dann das nächste Projekt angehen. Machst du das auch so? Oder machst du wirklich zack, zack, zack?
Teil so, wie es einfach auch wirklich passt. Ich finde es einfach irgendwie auch blöd, wenn man dann sagt, man ist getrieben, man muss jetzt eine Auszeit nehmen oder man muss ein Projekt weitermachen. Ich lasse mich da eher überraschen. Anfangs habe ich wirklich vor Projektabschluss so 2 bis 3 Monate vorher angefangen zu suchen, weil man hat mir immer gesagt, ja, du musst früh genug anfangen, weil ansonsten bist du Monate, halbes Jahr zu Hause. Mittlerweile bin ich so aufgestellt, dass ich gut vernetzt bin und auch an Projekte rankomme. Natürlich auch geht es nicht immer von einem auf den nächsten Tag, aber ja, wie du sagst, wenn auch ein Projekt mal ausläuft, genieße ich es auch mal, dass man sagt, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, man macht halt einfach nichts. Ist natürlich auch dann ein bisschen so die Frage, wie passt es gerade in den Lebensabschnitt, beziehungsweise ich sage auch, wie ist noch das Wetter? Weil wenn ich jetzt dann sage, ich hänge im November einen Monat zu Hause rum, ist auch nicht so das Prickelnde. Und was natürlich auch wirklich dazu kommt, ist, wenn Projektanfragen kommen und die richtig spannend und richtig cool klingen, absagen, dass man jetzt noch 2 Wochen länger zu Hause ist und dann sich so ein Projekt entgehen lassen, ist natürlich auch so eine Sache. Also ich mache es da wirklich flexibel, ja.
Okay, ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, dass wir in die Klischees reinrutschen. Wenn du jetzt gerade schon so gesagt hast, oder hast du noch Fragen, Ellen? Nicht, dass ich dir irgendwas vorwegnehme. Okay. Du hast jetzt gerade schon so gesagt, so boah, anstatt 2 Wochen noch zu Hause zu bleiben, dann will ich lieber in das coole Projekt. Ihr seid doch alle irgendwie Workaholics in deinem Berufsfeld, oder nicht?
Viele, ja. Ja, irgendwie schon. Wahrscheinlich im Verhältnis zum Durchschnitt, wo man so oft mitbekommt, schon. Aber ich glaube, da kommt einfach auch dazu, dass einfach die Projektzeit oder auch die Zeit in Unternehmen kürzer ist und somit es immer wieder von Neuem aufregend ist und es da einfach auch immer wieder Spaß macht. Was natürlich auch dazu kommt, ist, wie aktuell bin ich in der Nähe von Bielefeld im Projekt und ich habe dort nicht meinen Lebensmittelpunkt. Also was mache ich, wenn ich um 16 Uhr rausgehe, in Hotel, Ferienwohnungen sitzen, wenn jetzt das Wetter auch nicht so prickelnd ist, dann kann ich auch noch 1 Stunde oder 2 was arbeiten.
Kriegst du es bezahlt?
Und dafür dann einfach auch mit... Jein. Ich arbeite auf Tagessatz, also nicht auf Stunden, somit jein.
Ärgert dich das manchmal?
Nö. Okay. Ist mir auch einfach viel lieber. Arbeite am liebsten auf Tagessatz. Also es gibt Provider oder auch Kunden, die auf Stundenbasis... Ich habe da einfach wenig Bock. Ich finde es auch einfach den Kunden gegenüber fairer. Ich erspare mir diesen administrativen Aufwand, dass ich jeden Tag schreibe, von wie viel Uhr bis wie viel Uhr oder so, sondern führe eine Projektliste, wo ich einfach die Erfolge und die Tätigkeiten jeden Tages notiere, dass einfach auch der Kunde weiß, was ist passiert und was ist einfach, für was bezahlt er. Und normalerweise ist, oder der klassische Arbeitstag sind nicht 8 Stunden. Da finde ich es auch fairer gegenüber dem Kunden, der was dann mit 8 Stunden rechnet und es dann jeden Tag sein Budget sprengen würde. Und somit mit dem Tagessatz hat der sein fixes Budget und weiß halt genau, was es kostet. Und dann ist es eben genauso diese Win-Win-Situation und einfach auch der Vorteil für beide.
Zweites Klischee. Ihr liebt das Mikromanagement?
Jein, nee, nicht wirklich. Gar nicht. Interimmanagement bedeutet natürlich, gewisse Erfolge zu erzielen. Das bedeutet aber nicht Mikromanagement, sondern mit den Menschen zu arbeiten und die dafür zu enablen, dass die ihre Tätigkeiten dann selbst so durchführen können. Also eher auch Coaching und Entwicklung von den Leuten.
Also so ein bisschen Mental Health Coach oder Projektcoach mehr so ein bisschen. Kann man damit drunter packen. Okay, dann kommen wir zu unserem letzten Klischee. Ich bin mal gespannt, ob das passend ist. Wenn etwas mal nicht nach Plan läuft, dann ist dein ganzer Tag gelaufen.
Nö. Also im Produktionsumfeld läuft es meistens nicht so, wie man sich es vorgestellt hat. Also der Klassiker ist doch, dass man sich etwas vorgenommen hat und es wird dann meistens, ändert sich im Laufe des Tages. Also eher das Klischee wäre, dass Interimmanagement sehr schnelllebig ist und man sich an Situationen anpassen muss. Und daher, deswegen lasse ich mir den Tag nicht versauen, sondern die Frage ist doch für mich immer, was mache ich jetzt aus der Situation, wie löse ich es und wie kommen wir gemeinsam weiter?
Voll spannend, ey. Du bist so gar nicht aus der Ruhe zu bringen. Ich glaube, da können auch irgendwas abfackeln und dann, ja, nee, mache ich schon, wird schon, kein Stress.
Es ist passiert, was soll ich jetzt tun?
Ja. So, wir suchen Lösungen. Es sind keine Probleme, wir suchen nur Lösungen.
Aber ja, du sagst es, war noch nie dabei, aber es ist eine Aufgabe, genauso wie du es gesagt hast. Was passiert, wenn ein Produktionsunternehmen eine Anlage, ein Teil einer Halle oder eine gesamte Produktion abbrennt? Ist ja auch schon mal passiert. Du kannst nicht sagen, du setzt dich jetzt hin und heulst dich einfach mal eine Woche aus. Du hast ja Kunden, die du beliefern musst, die dir gegebenenfalls abspringen, wenn du nicht mehr liefern kannst. Du musst dir jetzt einen Plan B überlegen. Hast du Mitbewerber, mit denen du in eine Partnerschaft gehen kannst? Hast du andere Produktionsstandorte? Welche Kunden musst du priorisieren? Also die Zeit, genau in solchen Situationen ist es eben dann nicht in Apartheid zu verharren.
Also einen kühlen Kopf bewahren, schlussendlich. Ja. Also ich kannte den Beruf tatsächlich vorher nicht.
Ich habe es zum ersten Mal gehört.
Ja, krass. Würdest du, wenn du die Zeit zurück, das ist jetzt mal so eine generelle Frage, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du eher mit dem Job anfangen oder würdest du was anderes machen? Einfach mal so.
Nein, ich würde es wieder genauso machen. Der Zeitpunkt war der richtige. Also ich habe mir viele blutige Nasen bis dahin geholt und habe aber eben auch durch diese blutigen Nasen und Stolpern und wieder aufstehen einfach sehr viel gelernt. Und nur deswegen bin ich jetzt heute da, wo ich bin.
Finde ich ein schönes.
Daher nein.
Davor wäre es zu früh gewesen. Also du brauchst quasi erstmal so blutige Nasen, um dann zu wissen, was man am Ende will.
In dem Fall, ich bin nicht der klassische Interimmanager. Ich bin absolut nicht klassisch dafür. Ich habe angefangen ich war 30. Der klassische Interimmanager ist so irgendwo Anfang bis Mitte 50, dass die anfangen. Also ich war extrem jung für Interimmanagement. Ich gehöre immer noch eher zu den Jüngeren, aber ich habe mir meinen Namen gemacht, ich habe mir meinen Weg gemacht und ich finde es eher teilweise interessant, wenn ich dann, mittlerweile bin ich auch nicht mehr ganz so jung, aber wenn ich dann mit Leuten oder mich gegen Leute beworben habe, die halt einfach um 50% älter wie ich waren, habe ich dann auch ein Projekt bekommen habe, im Gegensatz zu denen.
Ja, ist so ein bisschen Umdenken mittlerweile, ne? Das ist ja das Schöne. Früher hat man ja immer gesagt, so Jüngere, da hat man noch kein Vertrauen, die müssen erstmal Erfahrung sammeln. Und jetzt das zuzuhören. Du warst 30, einer der Jüngsten und hast nicht aufgegeben. Das ist echt super schöne Geschichte. Hast du noch Fragen, Ellen?
Nee, ich finde das eigentlich ein perfektes Schlusswort. Das alles kommt im Leben so, wie es kommen soll. Das kam für dich zum richtigen Zeitpunkt, für dich in deinem Leben. Und es ist schön, dass du einen Beruf gefunden hast, der so zu dir passt und in dem du so aufgehst. Das sieht man, das hört man. Und das freut mich. Und es ist schön, dass du uns heute davon erzählt hast. Danke dafür.
Vielen Dank, Markus, für deine Insights. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Ja, sehr. Danke für die Einladung. Es hat einfach super viel Spaß gemacht. Und natürlich hat es auch Spaß gemacht, weil Interim-Management noch nicht so bekannt ist und es einfach auch was anderes ist. Und vor allem auch genau, wie ihr gesagt habt, gegen diese Klischees zu arbeiten. Weil es ist einfach ein klischeebehafteter Beruf.
Na dann, in diesem Sinne, Ellen, du hast das Schlusswort heute. Mal wieder.
Wenn euch die Folge bzw. unser Podcast gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen oder uns auch auf Instagram folgen. Da seid ihr immer up to date, wenn es um die Folgen geht und um alles andere. Und wenn ihr auch mal Gast bei uns sein wollt, wie der Markus, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Die Mail dazu findet ihr in den Shownotes oder schreibt uns auch bei Instagram gerne. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Ja, und LinkedIn haben wir jetzt auch. Das sage ich jetzt heute auch nochmal.
Das ist wichtig. Ganz wichtig. In diesem Sinne, macht's gut.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao. Ciao.